Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Wo ich mich vor einer Zeit entschieden habe, dass ich meine jetzige Frau heiraten möchte, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Verlobungsring. So wie man das macht, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe meine zwei Schwestern mitgenommen, weil die ein bisschen mehr Ahnung haben, was einer Frau gefallen kann, als ich das habe. Und wir sind durch Bern gelaufen, einen Ring suchen und wir haben wirklich einen mega schönen Ring gefunden. So einen schönen Ring, wo ich dann schlussendlich den Antrag gemacht habe, hat der Andrina sehr gefallen und sie hat ihn ab dann immer angehabt. Sie hat ihn immer gedreht, egal wo sie ist hergegangen. Leider war es dicklich zu gross. Also wenn es etwas kälter ist oder so, dann ist es etwas gefährlicher geworden. Und so ist es passiert, dass eines Tages hat sie mir angerufen, sie war bei den Göttibuben, hat sie gehütet, sie hat mir angerufen unter Tränen gesagt, dass sie einen Termin hatte, und rausgekommen ist, auf ihre Hand geschaut hat und dann war der Verlobungsring nicht mehr da gewesen. Wir haben dann zusammen geredet, wir haben gebetet, dass es wieder vorkommt und sind dann irgendwann mal darauf gekommen, dass sie den Ring sehr wahrscheinlich verloren hat, als sie auf dem Spielplatz war mit den Göttibuben. Es war schon ein bisschen dunkler gewesen und wir gehofft, dass sie den Ring nicht dort verloren hat, sondern vielleicht bei ihnen daheim noch, wo sie sich gewickelt hat oder was auch immer gemacht hat dort. Und so ist sie zur Familie gegangen. Reingegangen und geschaut, aber der Ring war nicht dort. Also hat sie sich auf den Weg gemacht zum Spielplatz. Sie hat nicht wirklich Hoffnung gehabt, dass sie etwas finden wird. Sie ist zum Spielplatz gegangen. Sie hat gewusst, dass sie sehr, sehr lang beim Sandelikastel war mit den Gielen. Also ist sie dorthin gegangen, sie kommt dorthin und was sieht sie auf der Abdeckung? Ihren Ring. Irgendjemand hat auch einen gefunden oder sie hat ihn vielleicht dort verloren, keine Ahnung. Jedenfalls hat sie ihren Verlobungsring wieder gefunden. Sie hat mir mega glücklich angerufen, wir waren mega happy gewesen. Ich weiss nicht, ob du so eine Geschichte hast, wo du etwas gesucht hast und wieder gefunden hast. Ja, ein paar von diesen Geschichten. Aber auch ein paar Geschichten, wo es eben nicht so war. Wo ich etwas gesucht habe und es einfach nicht gefunden habe. Und Jesus hat die Bergpredigt so eine Stelle, wo er sagt, hey, wenn wir suchen, dann werden wir finden. Und wenn wir das lesen, dann sollte es eigentlich tönen, als sollte man sofort immer finden. Es sollte jede Geschichte so ausgehen, wie die von Andrina und ihrem Verlobungsring. Und um die Bibelstelle soll es heute Morgen gehen. Wir lesen zusammen in Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. So einfach. Bitte und du wirst erhalten. Such und du wirst finden. Klopf an und es wird drauf gemacht. Das heisst also, wenn ich in Zukunft irgendetwas brauche, dann muss ich nochmal zu Gott bitten und ihm sagen, hey Gott, mir fehlt irgendetwas, mir fehlt das und zack, ich has. Das heisst, wenn ich wieder etwas verliere, muss ich gar nicht anfangen suchen, sondern echt zu Gott beten und zack, ich has. Oder wenn ich mal spät am Abend unterwegs bin, vielleicht ich bin ja mit dem Velo unterwegs hier von Seon auf Seng, das ist nicht mega weit, aber für mich als Nicht-Velofahrer ist es relativ ein weiter Weg. Und das heisst, wenn ich mal vielleicht in Hallwil bin und müde bin und nicht mehr mache, lobe vielleicht eher noch eine Tür an, natürlich von dem Haus, das mir am besten gefällt. Die Tür geht auf, mir wird ein Bett angeboten, ich kann dort übernachten. So einfach. Es klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich merke so ein bisschen an euren Gesichtern, eurem Lachen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und so könnte man meinen, dass Jesus doch jetzt den Fehler, den er gesagt hat, dass er jetzt den korrigiert. Und wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass er echt das Gegenteil macht. Er verstärkt es sogar nochmal. Vers 8 lesen wir, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. So einfach. Wenn wir suchen, dann werden wir finden. Wenn wir anklopfen, wird aufgetan werden. Aber es ist ja etwas Aktives drin. Nämlich, dass wir aktiv beten, zu Gott kommen und eben in dem Sinne hoffnungsvoll können bitten, suchen und anklopfen. Es ist so, dass wir Jesus einen guten Freund haben. Wenn Jesus ein guter Freund von uns ist, dann können wir eben zu unserem himmlischen Vater gehen und an seine Tür anklopfen. Und die Bibelstelle hat Michael Herbst gesagt, das ist ein Professor für Theologie von Norddeutschland, der gesagt, die Bibelstelle, wenn wir uns mit der befassen, dann führt es zu einer gewissen Weite und Veränderung. Wenn wir bitten, suchen und anklopfen für ein Problem, etwas, was uns beschäftigt, dann weitet das unsere Sicht, weil wir zu Gott schauen und vielleicht nicht mehr ganz so fest zu dem Problem, das wir haben. Ja, und es verändert auch vieles. Vielleicht, wenn ich auch nicht nur für mich selber bitte, sondern für Anliegen von anderen Leuten. Dann verändert das meine Sicht und weitet sie zugleich auch. Wir können wie ein Kind können wir zu Gott, dem Vater, kommen. Bitten, wenn uns etwas fehlt. Ihn um Hilfe fragen, wenn wir etwas suchen. Und anklopfen, wenn wir Angst haben und vielleicht noch weiter wissen. Das Bild von Beziehung von den Eltern zu ihrem Kind, das braucht auch Jesus, wenn er hier weiterfährt. In den Versen 9 bis 11 lesen wir, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein. Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Eltern geben ihren Kindern das Nötigste. Marc und Tabitha geben Naomi das, was sie braucht. Sie geben ihr zu essen, sie geben ihr zu trinken, sie geben ihr Liebe, sie geben ihr Zuneigung. Das Nötigste, was hier in diesem Text ausgedrückt wird, mit Brot und Fisch, Grundnahrungsmittel. Eltern schauen gut zu ihren Kindern. Und Eltern begegnen ihren Kindern auch nicht mit unnötiger Härte, die vielleicht der Stein hier symbolisiert. Und sie tun ihre Kinder auch nicht extra Gefahren aussetzen, wie das durch die Schlange symbolisiert wird. Nein, Eltern schauen grundsätzlich gut zu ihren Kindern. Und gleich gelingt es nicht immer, dass man nur vielleicht gut handeln kann. Und Jesus sagt, dass wenn wir Menschen doch schon gut sind, dass der himmlische Vater noch viel liebevoller ist als irdische Eltern. Ja, dass er immer gut ist, weil immer das Gute will. Wenn wir eben bei ihm gehen, bitten, gehen suchen und klopfen, dann sind wir an der richtigen Stelle. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber zumindest mir geht es so, wenn ich das höre, die Aussage von Jesus, der ganze Optimismus, das ist das zwar schön zum Hören, aber es hat sehr wenig mit mir Erlebenswelt zu tun. Ich erlebe es nicht so. Ich erlebe eher das Gegenteil. Dass ich bitte und es nicht überkomme. Dass ich suche und nicht finde. Dass ich vielleicht anklopfe und nichts kommt. Ja, es kann dazu führen, wenn wir das nicht überkommen, was wir wollen, dass wir uns von Gott abwenden. Ich habe das Gefühl, wenn wir vielleicht auch zu fest fixiert sind auf eine konkrete Erfüllung. Der Fokus ist auch immer nur auf das, was nicht erfüllt ist. Ist es anders erfüllt? Oder wird es erfüllt? Dann nehmen wir es nicht wahr. Der Erzbischof William Temple, das ist vor anglikanischer Kirche, ist er der oberste Führer gewesen, kann man sagen, so wie der Papst der katholischen Kirche, der hat, ist 1944 verstorben, der hat mal Folgendes gesagt: Wenn ich bete, passiert zufällig dieses oder jenes. Wenn ich aufhöre zu beten, passiert zufällig nichts mehr. Also vielleicht, wenn wir am Betten sind und dran sind, merken wir vielleicht gar nicht mehr, was wir alles Gutes überkommen, wo wir eben Sachen finden, ja, wo unsere Tür aufgetan wird, merken wir vielleicht gar nicht mehr. Aber es gibt eben auch Sachen, wo es anders rauskommt. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, was mir so gegangen ist. Ich habe 2019 mit einem guten Freund von mir Ferien geplant. Wir wollten mal wieder zusammen fortgehen. Wir wollten 4-5 Tage auf Spanien. Wir haben uns dort ein cooles Hotel gesucht. Es war Ostern und wir haben uns sehr gefreut, wieder mal zusammen Zeit zu haben, wo wir austauschen und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen. Wir hatten Buchen, alles bezahlt und einen Tag bevor wir sie abgeflogen sind, bekomme ich ein Telefon von ihm, der sagt: Hey, Cedric, ich habe Fieber. Und wenn es so weitergeht, wie nicht besser wird wie jetzt, dann kann ich nicht mit dir in die Ferien fliegen. Es ist zu gefährlich und ich mal gar nicht. Dann haben wir gefunden, hey, komm, wir beten doch dafür. Und ich habe beten, wie ich es auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Und ich war überzeugt, dass doch Gott meine Gebete hört. Weil ich war dann noch Teilzeit am Studieren. Also Ferien waren eher, ich will nicht sagen Luxus, weil ich sehr gerne für das auch gespart habe. Aber es ist einfach, ich hatte das Geld nicht einfach für Ferien zu machen. Und ich dachte, hey, Gott wird mir das sicher nicht kaputt machen. Er wird mir die Zeit mit meinem Kollegen nicht kaputt machen. Er weiss doch, wie wichtig die Zeit für mich ist. Und ich war so zuversichtlich, dass ich überzeugt war, wenn ich am nächsten Morgen aufwache und mit ihm telefoniere, dass man sagt, hey, mir geht es wieder super. Gott hat ein Wunder gemacht, wir können zusammen in die Ferien gehen. Mit dieser Zuversicht bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, etwa eine Stunde bevor ich auf den Zug musste, für den Flughafen, haben wir zusammen telefoniert und was ist passiert? Ihm ist es nicht besser gegangen. Er hat mir gesagt, hey, schau, es tut mir leid, aber ich kann nicht mitkommen. Ich bin vor der Wahl gestanden, entweder gehe ich allein in die Ferien, ich bin gar nicht gerne allein. Ich brauche zum Teil auch Zeit für mich, aber grundsätzlich so 4-5 Tage allein weg, Horror für mich, wirklich Horror. Oder der andere Horror für mich, das Geld, das ich schon bezahlt habe, ist einfach Fuchs. Ich bleibe daheim, komme nicht zum Fliegen, weil ich fliege sehr gerne. Schwierig gewesen. Also habe ich mich entschieden, ich werde allein in die Ferien gehen. Ich habe mich aufgemacht und eigentlich schon am Flughafen bin ich wieder daran erinnert worden, im Flugzeug, dass ich jetzt allein unterwegs bin, aber eigentlich war es nicht so wert gedacht gewesen. Weil der Flieger war relativ voll gewesen, einfach ein Platz war frei gewesen. Der nicht mehr. Es war sehr gäbig, aber es hat mich daran erinnert, ich wäre eigentlich mit einem Kollegen unterwegs gewesen. Im Hotel auch wieder ein Doppelzimmer. Es hat mich alles daran erinnert, was ich vorher hatte, dass ich eine gute Zeit mit ihm haben. Glücklicherweise war das ein Ort, wo ich schon seit Jahren immer in der Ferien bin, wo ich es gut gekannt habe. Es hat mir Sicherheit gegeben und ich hatte in dieser Zeit sehr viel Zeit für mich gehabt. Sehr viel Zeit verbracht mit Bibel lesen, aber einfach mit nichts machen. Und im Rückblick waren die 4-5 Tage für mich so heilsam und gut, weil ich mich selber, aber auch Gott, habe besser kennengelernt. Ich hatte eine gute Zeit mit Gott und mit mir. Ich habe Gott gebeten, dass mir eine gute Zeit mit dem Kollegen geschenkt. Und er hat es eigentlich noch viel besser gemacht. Ja, aber was ist, wenn es vielleicht nicht besser oder anders rauskommt, sondern wenn Wünsche gar nicht in Erfüllung gehen? Und zu dem möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe im Jahr 2017 bin ich an einem schönen Samstagmittag draussen gehockt, auf dem Balkon, habe zu Mittag gegessen und dann bekomme ich das Telefon von einem guten Freund von mir, der mir erzählt hat, dass sein Wegenkollege, wo einer meiner besten Kollegen war, dass er in den Ferien war in den USA und dort einen Autounfall hatte und tödlich verunglückt ist. In diesem Moment ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe nicht mehr gewusst, was passiert. Ich habe mit dem Kollegen, noch bevor er in die Ferien ist, haben wir noch versucht abzumachen und gesagt, nein, hey, komm, jetzt gehst du in die Ferien, wenn du zurückkommst, dann treffen wir uns wieder und dann können wir dann wieder mal abmachen und Zeit verbringen. In diesem Moment habe ich zu Gott geschrauen, zu Gott geklagt und habe gefragt, warum ist das passiert? Warum hat mein Kollege müssen sterben. Wieso ist er nicht mehr da? Wieso? Ja, lass es zu, Gott. Und ich warte bis heute auf die Antwort vom Warum. Ich habe dürfen merken im Rückblick, dass das Nein von Gott nicht unbedingt weniger liebevoll ist als ein Ja. Der Kollege fehlt mir immer noch, besonders an Geburtstagen und an seinem Todestag, merke ich es. Aber bei mir hat sich mit einer Zeit ein Perspektivenwechsel ergeben. Es hat dazu geführt, dass ich das sagen kann, was im Römer 8, Vers 28 steht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wichtig ist hier, zum Guten führt. Das heisst nicht, dass es gut ist, wenn man etwas nicht in Erfüllung geht, was wir beten. Aber Gott kann es zum Guten führen. Der Tod von meinem Kollegen hat mich massiv verändert, dass ich nicht mehr der gleiche bin wie vorher, würde ich sagen. Ich bin nicht mehr der gleiche wie im Juli 2017, weil ich mich habe verändern und fragen, was ist der Sinn von meinem Leben und viel mehr, ja, um Sachen kümmern, die ich das Gefühl habe, die wertvoller sind, als das vorher war. Und so würde ich sagen, im Rückblick kann ich wirklich sagen, Gott hat es zum Guten geführt, hat es gut gemacht. Und gleich ist da die Spannung oder, mit dieser Bibelstelle. Wir sollen bitten, suchen und anklopfen. Wie sollen wir das? Weil unsere Erfahrungswelt ganz anders ist. Der Michael Herbst, den ich vorhin schon mal erzählt habe, hat eben eine Predigt über die Bibelstelle. Und er hat es wie folgt ausgedrückt. Ich versuche es einmal so. Das Versprechen, das Jesus abgibt, gilt nicht für alles, was wir von Gott erwarten. Wenn wir aber Gott selbst suchen, dann sollen wir ihn finden. Wenn wir ihn um seine Nähe bitten, bitten wir niemals vergebens. Wenn wir vielleicht zaghaft und zum ersten Mal an seine Tür klopfen, dann bleibt sie uns nicht versperrt. Gott öffnet die Tür und wir schauen in ein strahlendes Gesicht. Gott schaut uns an und lachend ruft er uns zu. Toll, dass du kommst. Herzlich willkommen, lass uns schauen, was ich Gutes für dich tun kann. Die Aufforderung, die Jesus hier sagt, zum Bitten, zu suchen, zum Anklopfen, lässt sich fast nicht denken, ohne ein Gebet, das Jesus vorher in die Bergpredigt einführt, nämlich zu unser Vater, wir haben es auch in einem Lied gesungen gehabt. Es lässt sich nicht denken, ohne dass wir betend zu Gott kommen und bitten, dein Wille soll geschehen, im Himmel wie auf Erden. Dass er aber auch unser Vater ist. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns nicht allein lässt, dass Gott uns absolut Gutes tun will. Und es gibt eine ähnliche Stelle, wo es so beschrieben ist mit Bitten, Suchen, Klopfen, im Lukas-Evangelium, wo aber Angst hat, eine gute Tat wird personifiziert. Der steht in Lukas 11, Vers 13, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Wenn wir zu Gott gehen, dann gibt er uns den Heiligen Geist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann bekommen wir den Heiligen Geist, der Tröster, der Helfer, der Stellvertreter. Ja, die Hilfe ist vielleicht anders, als wir uns das vorstellen würden. Ich glaube, es braucht etwa gewisse Perspektiven, Wechsel von einer irdischen Sicht, was uns jetzt gut tut, zu einer Gottesperspektive. So können wir vielleicht auch, wenn uns das schwerfällt, mit dem Charles Haddon Spurgeon bitten, Herr, ich möchte mehr an dich denken als an mein eigenes Gebet. Mehr an deinen Sohn als an meinen eigenen Glauben. Mehr an deinen Heiligen Geist als an alle übrigen guten Gaben. Der Vater, den Jesus hier vorstellt in diesem Gebet, ist ein liebender Vater. Ein liebender Vater, der das Beste für seine Kinder. Er will, dass sie gut rauskommen. Aber ein liebender Vater erlaubt nicht einfach alles. Ein liebender Vater setzt Grenzen. Ein liebender Vater beschützt sein Kind. Aber in gewisse Sachen lässt der liebende Vater oder liebende Eltern ihre Kinder reinlaufen. Nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie wollen, dass das Kind etwas lernt. Und ein liebender Vater nimmt auch nicht jede Hürde einfach aus dem Leben raus. Sondern er will, dass sein Kind mündig wird, erwachsen wird. Und so einen liebenden Vater beschreibt auch Jesus in einer Geschichte ganz deutlich. In der Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht hilft es uns der, wenn wir mal einen Perspektivwechsel vornehmen und schauen, wie der Vater reagiert. Es war mal ein junger Mann, der es daheim nicht mehr ausgehalten hat. Er hat seinen Vater gebeten, dass er ihm doch einen Erbvorbezug gibt. Er hatte noch einen Bruder, der hatte es gut daheim, aber er hat in die grosse, weite Welt gewollt. Er ist fortgegangen und hat alles verprasst. Sein ganzes Geld ausgegeben. Und am Schluss hat er nichts mehr gehabt. In diesem Moment hat er auch keine Freunde mehr gehabt, keine Unterkunft mehr, kein Essen gehabt, nichts mehr hat er gehabt. Und er hat einen Job angenommen, der noch knapp gelangt hat, zum Überleben. Er hat praktisch nichts mehr gehabt, zum Essen. Und in diesem Moment hat er sich daran erinnert, dass sein Vater alle gut behandelt, zu allen lieb ist, zu allen nett ist. Hat er einen Entschluss gefasst, zurückzugehen zu seinem Vater. Ist zurückgekehrt. Und jetzt müsst ihr mal die Reaktion vom Vater hören, wo er seinen Sohn sieht. Der, der nichts von ihm wollte wissen. Der ab ist mit dem Geld. Der zurückkommt, vielleicht in Hodl, verlumpet. Schon von Weitem sieht man ihm an, dass er es einfach absolut vergeben hat. Und der Vater reagiert so. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Der Vater hat ihn liebevoll empfangen. Er ist auf ihn zugesäckelt und hat Freude gehabt. Rennen ist in dieser Kultur für einen Mann, der Besitz hatte, nicht gang und gäbe. Die Grenze nur Kinder oder Arbeiter. Aber ihm war gleich, was die Leute von ihm denken. Er ist gerannt, seinem Sohn entgegen, hat die Arme weit aufgetan, hat ihn umarmt, hat ihn geküsst. Das heisst nicht, dass er gesagt hat, es ist alles ironisch, was er gemacht hat. Aber er hat ihn so willkommen geheissen, wie er war. Der Vater, den Jesus in dieser Geschichte erzählt, ist der gleiche himmlische Vater, der auch in Matthäus 7, 7-11 beschrieben wird. Es ist der gleiche Vater, wo wir zu ihm gehen können, wo wir unsere Bitten bringen können, wo wir suchen, ihn suchen und an seine Tür klopfen können. Und überzeugt, dass er jeden einzelnen von uns genau gleich empfiehlt, wenn wir das machen, wie der Vater in dieser Geschichte, dass er auf uns zukommt, uns entgegensäckelt mit offenen Armen und sagt, schön, bist du da. Er wartet auf dich. Was hindert dich? Ich bete noch. Vater im Himmel, ich möchte dir merci sagen, für, dass wir zu dir kommen dürfen, mit all dem, was uns beschäftigt. Dass wir dürfen suchen, dass wir dürfen bitten und an deine Tür klopfen. Du siehst schon, wo wir sind enttäuscht worden, wo wir grosse Fragezeichen haben, wo wir nicht weiter wissen. Du siehst unsere Not, die wir haben und zu dir bringen und zu dir zu fühlen, es kommt nichts zurück. Hilf uns, einen Perspektivenwechsel zu machen. Es mit deinen Augen zu sehen und vielleicht auch zu sehen, wo du wirkst und nicht nur zu sehen, was du nicht tust. Hilf uns, dass wir auf dich zugehen können. Dich bitten, suchen und an deiner Tür anklopfen. Hoffnungsvoll und dürfen wissen, dass wir dir nicht egal sind. Merci, Herr. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Amen.